Ich hab zwei Dinge noch vergessen, einfach so rudimentäre Eckdaten. Du bist Professor für systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule in Tabor in Marburg oder bei Marburg. Gell? Und Redner bei Worthaus. Was gibt's noch zu sagen? Du hast eine tolle Frau und wie viele Kinder?
Drei
Kinder, genau. Herzlich willkommen hier, Thorsten.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich hier reden zu können, predigen zu können und für mich ungewohnt. Ich predige öfter mal. Also ich war auch richtig Pfarrer und war in der Gemeinde und Kirche und sonst wie. Na, und jetzt bin ich seit 12 Jahren hauptberuflich Theologieprofessor. Und wenn ich zum Predigen eingeladen werde, dann zum Predigen. Dann wird manchmal auch gesagt, ja, und dass die Menschen es auch verstehen, wäre so wichtig, ist ja Predigt. So, und hier bin ich heute ja eingeladen als Professor. So, und das ist natürlich eine schwierige Frage. Können die das? So, können die noch reden? Können die sich verständlich machen? Sind die auch gläubig genug? Passt das zusammen? Theologieprofessor, predigen, fasziniert sein vom Glauben, fasziniert sein von Jesus Christus. Und darüber möchte ich ein bisschen was erzählen. Wie passt das eigentlich zusammen? Fasziniert von Jesus und Theologie als Beruf. Geht das? Oder ist das ein Widerspruch? Ich bin ins Theologiestudium so rein gestolpert. Ich habe mich als Atheist mal dafür entschieden, Theologie zu studieren, weil ich dachte, so für Schule steigert das meine Karriereaussichten, Fach mehr und so. Und ich war eigentlich philosophisch Tag und Nacht begeistert und unterwegs und so und dachte, Theologie ist so ein bisschen Abklatsch von Philosophie für die, die es nicht so scharf und hart mögen. Das schaffe ich auch noch. So, und dann habe ich vor Beginn meines Studiums ein Praktikum gemacht in einer Firma. So, und war so ganz normal, Buchhaltung und so. Und dann wurde ich mal in einer Runde gefragt, was ich denn machen will. Meinte ich, ja, studieren, so allerlei, unter anderem Theologie. Und da kam jemand auf mich zu, ich nenne ihn jetzt mal Herr Müller. Und er sagte, Herr Dietz, kann ich mit Ihnen mal persönlich reden, allein in einem stillen Raum? Ich so, oh weh, habe ich was falsch gemacht oder so. Er nahm mich mit, er schloss die Tür und sagte, Herr Dietz, ich möchte Sie warnen, Sie wollen Theologie studieren. Und das ist eine wirkliche große Herausforderung, denn viele verlieren da ihren Glauben. Ich muss Sie warnen, die Bibel wird kritisiert, die Bibel wird nicht ernst genommen. Da gibt es Theologen, die den Glauben systematisch zerstören und alles auflösen und da bleibt nicht viel übrig. Und er redete auf mich ein und so und ich überlegte, ich könnte ihm jetzt sagen, Herr Müller, vielen Dank für die Warnung, aber Sie können sich erstmal entspannen, weil ich bin schon Atheist, da kann gar nichts mehr kaputt gehen. So, das ist sehr lieb und so, aber Gott sei Dank, ich bin ja gar nicht in Gefahr. Aber dann sah ich ihn, er hatte inzwischen eine Bibel in der Hand und schwang sie und er legte seine Hand aufs Herz und er guckte mir tief in die Augen und es war ihm alles sehr wichtig, was er sagte. Und da hatte ich so das Gefühl, naja, so begeistert ist er wahrscheinlich doch nicht, wenn er hört, dass noch ein Atheist in eine Theologie geht. Und dann habe ich es halt nicht gesagt. Und dann habe ich mich nur bedankt und gesagt, ja, das ist ja ganz wichtig, dass Sie mir das sagen, vielen Dank, hoppla, da wäre ich ja fast in was reingeraten, aber jetzt passe ich auf. So, ich passe auf, dass da auch nichts kaputt geht und vielen Dank. Und ich habe auch gar nicht mehr gesagt, weil ich Angst hatte, dass ich sonst jeden Tag zum Gespräch gebeten werde und dann ließ ich es gut sein. Ja, aber so Gedanken gibt's, Theologie. Hilft das überhaupt im Glauben? Ist das nicht was Gefährliches? So, ich habe ihm damals angehört und das kam mir sehr merkwürdig und sehr komisch vor und dachte, du lieber Himmel, was sind das für Gläubige und so. Und auf der anderen Seite merkte ich aber auch, der hat was, was ihn fasziniert. Der ist davon was begeistert, der schwingt seine Bibel, als wäre sie sein Leben und so ähnlich sagte er es auch. Und ich war in dieser Zeit in einer Lebensphase, wo ich da gemischte Gefühle hatte. Auf der einen Seite fand ich es komisch und so und auf der anderen Seite fand ich es auch fasziniert, dass man so fasziniert sein kann von etwas. Dass man dafür das Risiko geht, sich zu blamieren, ausgelacht, verspottet zu werden. Ich selbst bin groß geworden mit einem christlichen Erbe, einer christlichen Gläubigkeit, die man sich gewohnheitsmäßig passend machen konnte im Alltag. Das war nicht besonders kostspielig, ein, zweimal im Jahr im Gottesdienst war genug. Und so war ich in meiner frühen Kindheit und frühen Jugend auch Christ, hätte ich gesagt, bis ich irgendwann so im pubertären Nachdenken und Überlegen dachte, brauche ich das? Also würde ich was vermissen, wenn ich mich lossagen würde von diesem Gott und von meinem Christsein, und hatte das Gefühl, eigentlich nicht. Eigentlich prägt es mich nicht. Eigentlich gibt es mir nichts. Eigentlich ist es nur Tradition. Es ist nur übrig geblieben, weil es so üblich war, dass man in unseren Breitengraden in Mitteldeutschland und so irgendwie christlich, irgendwie, aber eigentlich war es für mich nichts. Und dann war für mich Glaube eigentlich eine abgehakte Sache. Es war schlicht keine Option. Und es war für mich so unsexy und so unfaszinierend, dass ich mich kaum aufraffen konnte, auch nur dagegen zu sein. Also ich war schon Atheist und hätte gesagt, ja, ich bin Atheist, was sonst, normal. So, aber hatte gar nicht die Energie, mich Tag und für Tag darüber irgendwie aufzuregen oder sonst wie. Ich hätte auch gar nicht nie gesagt, ich versuche die Welt ohne Gott zu verstehen. Ich habe versucht, die Welt zu verstehen. Das Ganze ohne Gott schien mir völlig witzlos, das überhaupt noch zu erwähnen. Religion war für mich unsexy, war nicht faszinierend. Und so war auch mein Jesusbild. Jesus fand ich nett. Wer will was gegen einen Typen haben, der sich um die kümmert, die es nötig haben? Das ist super nett. So, ich dachte, es gibt viele Krankenpfleger, die ja auch genauso sind, und die sind auch sehr nett, aber ich muss ja nicht ihr Freund werden. So, das ist toll, toll. Er war echt nett zu anderen und zu Gott auch und irgendwie. Und ja, man ging nicht gut mit ihm um. Schlimm, schlimm. Es gibt böse Menschen und so. Aber da hilft ja nicht nett sein gegen, hat ihm ja auch nicht geholfen. So fand ich Jesus also echt okay. Nix gegen ihn und so. Aber er war überhaupt nicht faszinierend. Und wenn ich Menschen traf, die von Religion fasziniert waren, da war so eine gemischte Sache. Ne? Es konnte mich manchmal irgendwie herausfordern und sagen, es ist schon was dran, von irgendwas fasziniert zu sein. Auf der anderen Seite konnte es mir aber auch Angst machen. Was ist Faszination? Was ist das eigentlich? Fasziniert sind wir von Dingen, die erstmal anders sind, die fremd sind, die exotisch sind, die in irgendeiner Weise groß und unfassbar und anders und uns irgendwie herausfordern. Dann ist Faszination, dass etwas über uns schlicht Macht gewinnt, dass es einen Sog auslöst, dass es uns zieht, dass es uns bewegt, dass es uns schiebt, dass es uns in irgendeiner Form in Beschlag nimmt, dass wir in irgendeinen Sog hineingeraten, der uns tief anspricht und berührt. Und dann ist Faszination, dass wir verändert werden, dass wir so uns auf etwas einstellen, dass wir darin wachsen, dass wir weit werden, dass wir Sehnsucht danach bekommen, dass sich unser ganzes Leben und Denken und Fühlen darum dreht. Darum hat Faszination sehr viel mit Lebendigkeit zu tun. Ein Leben, in dem jede Faszination verschwunden ist, lohnt nicht ernsthaft gelebt zu werden. Faszination ist das, was Leben lebenswert macht. Aber Faszination ist auch eine gefährliche Angelegenheit. Man kann von so viel krankem, zerstörerischem fasziniert sein. Man kann von Gewalt fasziniert sein. Man kann fasziniert sein von der Ausübung von Macht, von Rücksichtslosigkeit, von Grausamkeit. All diese Dinge, wo man hinguckt und hinguckt und hinguckt, und es fasziniert einen und es verblendet einen gleichzeitig. Und Religion kann auch eine solche dunkle Faszination ausüben. Es wurde mir mal in einer Geschichte klar, die ein Mann erzählt hatte, den traf ich, da war der über 60 und wir waren in irgendeine religiöse Veranstaltung irgendwie reingerutscht, und er sagte, er kann es ja gar nicht glauben, dass er hier ist. Zum ersten Mal seit 50 Jahren traut er sich wieder unter religiöse Menschen. Da fragte ich, ja, wie kommt das? Und er meinte, ah ja, wissen Sie, ich hatte einen strenggläubigen Vater. Und der hat mir immer gesagt, du musst glauben, Junge, du musst glauben, die Bibel und Jesus Christus und du musst das Ganze glauben. Wenn du nicht alles glaubst, dann glaubst du gar nicht und nimm es ernst und bleib dran. Und er hatte das versucht als Junge und kam immer wieder auf Schwierigkeiten, aber wenn er die seinem Vater sagte, dann sagte der nur, du musst glauben, Junge, dann lösen sich alle Schwierigkeiten auf. Und er meinte, eines Tages hat er wieder versucht, mit seinem Vater zu reden und gesagt, ich will ja glauben und Jesus ja und so, aber das Ganze, was ist denn da mit der Geschichte von Jona, dass da ein Wal kommt und den verschluckt und dann soll der mehrere Tage da drin sein und dann kommt der raus und ist als nichts, das kann ich nicht glauben. Und dann sagte der Vater zu ihm, glaub es einfach. Weißt du, wenn die Bibel mir sagen würde, dass Jona den Wal verschluckt hat, dann würde ich das auch glauben. Gott kann. So, und dann guckte er seinen Vater an und in dem Moment beschrieb er mir das so, da zerbrach in mir alles und er bekam Angst vor seinem Vater. Und er dachte, die Religion seines Vaters hatte mit seinem Denken etwas gemacht, was er auf keinen Fall will, dass das mit seinem Denken passiert. Eine solche Faszination, die keine Logik mehr kennt, die kein Denken mehr kennt, keine Fragen mehr kennt, hat was Gruseliges und Beängstigendes. Und ja, so Sachen hatte ich auch vor Augen, beides. Was ist das denn mit Glaube? Auf der einen Seite eine Faszination, die Menschen nährt, die ihnen Kraft gibt, wo sie Halt finden. Und auf der anderen Seite eine Faszination, die Menschen blind macht, die sie verblendet, die sie so aufstellt, dass sie alles andere, was nicht in ihrer Faszination reinpasst, ablehnen, ausgrenzen, nicht wahrhaben wollen, nicht denken, überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nehmen wollen. Mit solchen gemischten Gefühlen habe ich damals so hin und her und so geguckt. Und dann hatte ich, ich nenne es den Dostojewski-Moment in meinem Leben. Denn im Grunde fand ich Religion spannend, aber eine Option war es für mich eigentlich nicht. Ich war spirituell, konnte ich mir viel vorstellen, dass die Religion, die ich für tot hielt, dass die irgendwie so gefunden haben, so ein Lifestyle oder irgendeine Offenheit oder irgendwas, was so mit Schweigen und Stille und Staunen und Ehrfurcht und so. Also ich hatte das Gefühl, Religion ist ein ausgebrannter Vulkan und so. Und es ist aber eine Erinnerung daran, dass eine gewisse Glut fürs Leben wichtig ist. Halt die nicht, das ist ja erledigt. Das ist ja tot, das ist ja von gestern. So. Und in der Stimmung las ich irgendwann so auf Tipp von atheistischen Freunden Bücher eines russischen Schriftstellers. Und die sagt, naja, der ist zwar Christ, aber da muss man dem verzeihen, weil der ist ja schon über 100 Jahre tot. Und da war man Christ, auch wenn man ein ganz vernünftiger Kerl war. Und wenn man daran vorbeisieht, hat der richtig geile Romane geschrieben. Und dann las ich das und fand die auch richtig geil. Ich bin aus einer Generation, da las man noch Bücher, so aus Papier und so. Ich weiß, dass das hört auf und so, aber man kann es noch machen. Also wer das noch machen möchte im 21. Jahrhundert, nur Mut. So, Dostojewski heißt er. So, und ich fand bei ihm vielerlei, was mich begeisterte und faszinierte. Und immer, wenn es bei ihm ganz ernst wurde, kam irgendwas mit Jesus. Ich weiß noch, damals sind mir zwei Sätze nachgegangen. Der eine Satz lautete, da sagte jemand, wenn man mir mathematisch genau beweisen würde, dass die Wahrheit außerhalb von Jesus ist, dann würde ich lieber bei Jesus bleiben als bei der Wahrheit. Und egal, was das für mich bedeutet, der zweite Satz war, ich würde lieber mit Jesus in die Hölle gehen, als ohne ihn in einem Himmel sein. Und ja, die Sätze haben sich mir eingebrannt, weil ich dachte, wie strange, wie crazy ist der, wie verrückt, was sind das für Aussagen? So, das sagt doch keiner, aber warum sagt er es dann? So, ist das so ein Walfischding, dass er im Grunde sich in seinem Glauben so radikalisiert hat, dass ihn weder Wahrheit noch Erfolg noch Zukunft noch irgendwas interessiert? Aber ich las das weiter und weiter und merkte, das ist hier eine Faszination, die nicht blind macht, sondern die Augen öffnet. Denn die ganzen Romane von Dostojewski führen in ihrer Frömmigkeit nicht raus aus dem Zweifel, sondern hinein. Die großen, schweren Fragen werden gestellt. Warum lässt Gott schreckliche Dinge zu? Warum müssen Kinder leiden? Und warum gibt es religiöse Menschen, die das schönreden können? Warum gibt es diesen Widerspruch von dem, was Kirche sagt und was sie tut, von dem, was sie für sich in Anspruch nimmt und von dem, wo sie wegsieht und nicht dafür verantwortlich sein will? Warum gibt es so viele ungelöste Rätsel? Und warum sind es manchmal die Frommen, die das nicht wahrhaben wollen, sondern alles erklären können und sich dabei um Kopf und Kragen reden? Und die Bücher sind voller offener Augen für die Erniedrigten und Beleidigten dieser Welt. Für die Menschen, die zerbrechen an ihren eigenen Bindungen, die auch zerbrechen an ihrem eigenen Unglauben und an ihrer eigenen Frömmigkeit. Die Menschen, die in der tiefsten Krise ihres Lebens neu aufbrechen, weil sie Halt finden bei anderen, die ihren Halt verloren haben. Und es sind so viele Geschichten von Menschen am Rand, von Menschen an der Grenze, von Menschen ganz unten. Und all diese Menschen werden in ein ungeheuer warmes Licht gestellt, dass Jesus an ihrer Seite ist. Und dass da Jesus zu finden ist, nicht oben, sondern unten. Nicht bei den Reichen, sondern bei den Armen. Nicht bei den Gesunden und Ganzen, sondern bei den Kaputten, bei denen, die voller Sehnsucht sind. Und da ist der Himmel, wo Jesus ist. Da ist der eigentliche Weg, die eigentliche Wahrheit, die du durch keine Mathematik, die du durch nichts in die Hand bekommen kannst. Und das war für mich so ein, auf meinem Lebensweg so ein Gamechanger. Nicht, dass ich das gelesen habe und gedacht habe, hey, jetzt werde ich Christ. So schnell nicht, aber es war für mich auf einmal der Punkt, wo ich sagte, man könnte Christ sein. Es wäre möglich. Es ist eine Option. Es gibt so viele Menschen, für die Christsein null Option ist. Und für mich war viele Jahre lang es interessant. Ich konnte religiöse Menschen wie merkwürdige Tiere betrachten unter einem Mikrofon und dachte, interessant, wie die sich bewegen und wie sie reden. Hör mal hin, ganz reizvoll, erstaunlich, was es alles gibt. Aber ist natürlich keine Option für mich. Aber die Begegnung mit dieser Faszination für Jesus Christus war ein Punkt, wo ich dachte, man könnte glauben. Man könnte Jesus Christus sagen und das für Wahrheit halten. Es hat dann noch gedauert. Ich habe angefangen, Theologie zu studieren. Ich habe mich auf die Bibel gestürzt. Und zum ersten Mal habe ich die Bibel anders gelesen, mit der schlichten Frage, könnte es sein, dass das ein Weg zur Wahrheit ist? Könnte es sein, dass dieser Jesus Christus wirklich ein Weg ist, dass er wirklich eine Wahrheit ist, dass er zum Leben führt? Könnte es sein, dass er die Wahrheit ist, der Weg? Und ich bin an einen Punkt gekommen, wo mir das auf einmal eingeleuchtet hat. Das Schwierige an diesen Punkten ist immer, man kann sie so unsagbar schlecht beschreiben. Ich liebe im Neuen Testament die Geschichte von der Verklärung Jesu. Ich habe extra gegoogelt, ob Verklärung hier verstanden wird. In der Zürcher Bibel heißt es auch Verklärung. Ich sehe jetzt nicht, ob ihr nickt, aber ich tue jetzt mal so, als wäre Verklärung Wort, was ihr versteht. Das ist die Geschichte, wo Jesus mit drei Jüngern auf einen Berg geht, so, und dann auf einmal Licht und alles anders und Mose und Elia, und die Jünger sagen, hey, cool, lass uns hüttenblau bleiben, und dann die Lichtshow ist vorbei, auf einmal eine Stimme, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und dann heißt es, und auf einmal sahen sie niemand als Jesus allein. Und das ist so eine Erfahrung, die ich beim Bibellesen auf einmal gemacht habe, dass auf einmal alles weg war. Alle Überlegungen, alles Grübeln, alles Ringen mit falscher und mit guter Faszination, alles eigene Wissen wollen und wissen können. Und auf einmal der Eindruck einer ungeheuren Gegenwart, einer Präsenz, dass dieser Jesus real ist. Und dass er da ist und dass er mich ansieht und dass sein Blick eine ungeheure Sammlung von Liebe ist und Freundlichkeit und Güte. Und ich in diesem Blick sein darf und ich in diesem Blick alles niederlegen kann, was mich je beschäftigt hat und was ich je gefragt habe, und in diesem Blick alles gut ist. In diesem Blick die Zeit stehen bleibt und die Erde sich nicht weiterfällt und alles anhält und es jetzt ist er da. Ich kann mich jetzt auf diesen Jesus einstellen. Und immer wenn ich versuche zu sagen, was das ist, merke ich, naja, man kann das sagen, dass ich Jesus begegnet bin und dass er die Liebe Gottes in Person ist. Und wenn ich das so sage, merke ich, ja, ich meine das, und doch habe ich das Gefühl, wenn ich es so sagen möchte, wie ich es meine, dann müsste eigentlich die Erde erbeben und die Luft vibrieren und die Wolken müssten anfangen zu brennen. Dann ging es in die Richtung, was ich meine. Und alle Worte, die das sagen wollen, bleiben eigentlich hinter dem zurück. Faszination Jesus wurde meine Faszination. Im Theologiestudium, im Bibellesen. So, und bis zu der Stelle könnte man sagen, ja, schön, ist doch gut. Es gibt Begegnung mit Jesus Christus, es gibt eine Faszination durch ihn, es gibt eine Begeisterung, die über das hinausträgt, was möglich ist. Und Theologiestudium habe ich angefangen dafür, könnte man das an der Stelle ja auch einstellen, denn mehr geht ja nicht. Braucht man noch Theologie, wenn man Jesus wirklich gefunden hat? Und ja, dazu möchte ich jetzt auch noch so ein bisschen was sagen. Ja, weiter Theologie studiert und weiter und weiter und weiter. Und es gibt Kreise, da war ich dann ein gläubiger Theologiestudent und irgendwann ein gläubiger Doktor der Theologie und irgendwann ein gläubiger Professor der Theologie. Und das ist auch schön. So. Und dann bin ich aber so im Lauf meines Lebens mehr und mehr auf ein Paradox gestoßen, auf einen Widerspruch. Ich möchte ihn mal so beschreiben. Es gibt Christen, die es im Grunde wünschen und hoffen und ersehen und alles dafür tun, dass Menschen zum Glauben finden. Und wenn du als ein Mensch, für den erstmal Glaube keine Option ist, dahin kommen willst, dich von Jesus faszinieren zu lassen, dann musst du dich auf einen Weg machen. Dann musst du dich öffnen. Dann musst du fragen, dann musst du die Stimme der Sehnsucht deines Herzens zulassen. Und dann musst du dich bewegen, dann musst du Gewissheiten in Frage stellen, dann musst du dich abarbeiten an zugemuteten Aussagen und Gewissheiten mit der Frage, kann das stimmen? Du musst offen sein, du musst beweglich sein, du musst dich verändern, du musst dich erneuern. Und das Paradox ist dann dies, es gibt Kreise, wo es darum geht, dass Menschen sich auf diesen Weg machen. Und sobald sie das getan haben, muss man im Grunde das wieder vollständig verlernen. Dann muss man glauben, ohne offen zu sein, glauben, ohne sich zu bewegen, glauben, ohne sich zu verändern, glaube, ohne zu fragen. Das ist so, wenn du Leute beibringst, wild zu tanzen und dramatisch zu hüpfen und dann sagst, freeze, stehen bleiben. So, und wenn man dann fragt, wie lange willst du noch leben, 50 Jahre oder so, ja, so lange ungefähr, jetzt nicht mehr bewegen. So, es war wichtig, dass du reinkommst in den Glauben und jetzt lass es. Und das ist etwas, was ich so als Theologe erlernt habe. Es gibt einen Widerspruch davon, dass man durch eine bestimmte Öffnung und Bewegung und Erneuerung hineinkommt in christliche Gemeinschaft. Und um drin zu bleiben, sollte man das fast wieder verlernen. Sollte man das bloß nicht übertreiben, sondern möglichst im Grunde dann nicht mehr fragen. Dann nicht mehr irgendwie sich unterwegs machen. Und das, finde ich, ist etwas, was in dieser Verklärungsgeschichte Jesu im Grunde auch als Gefahr aufscheint. Da gibt es so diesen Moment, wo die Jünger Jesus sehen, wie er ist, wie er verklärt wird, wie sie eine Ahnung bekommen, wer und was Jesus ist. Und dann wollen sie die Zeit anhalten und sagen, freeze, stopp, jetzt Hütten bauen. Jetzt nichts mehr verändern, so und nicht anders und nie mehr anders. So wollen wir es halten und haben mit Mose und Elia und Licht. Die Stimme vom Himmel ist auch gut und hier bleiben wir. So und so macht es Jesus aber nicht mit. Nicht? Und ihr kennt das aus der Bibel, wenn ihr da mal geguckt habt, es geht weiter. Nicht? Man muss runter vom Berg und da ist Stress und da gibt es Streit und da sind Leute krank und dann versucht man was, dann hat man keinen Erfolg. Ja, warum hat man keinen Erfolg? Lief doch alles so gut, man hat keinen Erfolg. Man streitet sich, man fragt sich und es geht weiter und weiter und weiter. Und ich halte das für eine ganz wesentliche Einsicht, Faszination. Kannst du nicht einfrieren. Du kannst sie nicht festhalten. Du kannst die Wellen des Geistes nicht in das Aquarium deines Lebens einsperren. Du kannst sie nicht festnageln. Du kannst sie nicht irgendwie zwingen, dass die Wellen einfach so sind und bleiben, wie sie einmal waren. Du kannst dich den Wellen des Geistes aussetzen. Aber du kannst die Wellen nicht machen. Und du kannst auch ihre Frequenz nicht beschleunigen. Und du kommst nicht raus aus dieser Bewegung von Ebbe und Flut, von kommender Wasserwelle und ihrem Gehen. Und so kannst du die Momente, wo Jesus durchbricht in deinem Leben, wo du ihn siehst in einer Klarheit, wo du ihn spürst, die kannst du nicht fixieren. Und es wird auf so verschiedenen Wegen versucht, das zu tun, durch Formeln, durch Traditionen, durch Frömmigkeitspraxis, durch Musik, durch Stimmung. Es wird so häufig versucht, Hütten zu bauen und an den Hütten nichts mehr zu ändern, dass sie so sind, wie in dem Moment, wie das gewesen ist. Und das funktioniert nie. Diese Stimmungen verwehen. Und die Gedanken und Gefühle, die du in Momenten größter Klarheit hast, sie verlassen dich auch wieder. Solche Gewissheit lässt sich nie einfrieren und in Tüten packen. Sie kommt und sie geht und die Musik hört auf und das Licht verlöscht und die Gedanken verunklaren sich und die Gefühle verwehen. Und der Versuch, Faszination festzuhalten, macht sie unmöglich. Setzt billige Ersatzhütten an die Stelle, wo die Faszination allein von Jesus ausgeht. Und es war für mich ein wichtiger Punkt in meinem Theologe-Sein, das auch mal theologisch zu durchdenken. Ich war mal an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt Theologe und als gläubiger Theologe habe ich manchmal so das Gefühl, meine wichtigste Aufgabe ist eigentlich erklären zu können, warum die ungläubigen Theologen nicht recht haben und mehr ist auch egal eigentlich. Ist nicht so interessant. Das fand ich keine tolle Dienstbeschreibung. So, das fand ich irgendwie, dass ich gedacht habe, nein, ich habe mal mehr gewusst. Ich war mal besser auf dem Weg. Als ich Christ geworden bin, ganz am Anfang, da hatte ich eine Offenheit, da hatte ich eine Suchbewegung, da hatte ich eine Begeisterungsfähigkeit, ein Fragen, ein Sehnen, ein mich für Jesus öffnen wollen. Wo und wann habe ich das verlernt und warum? Und ich möchte von dem, wo Jesus mit mir angefangen hat, wieder lernen. Und ich glaube, das ist für Gemeinden wichtig. Man hört manchmal ja Menschen, die jung im Glauben sind, die müssen viel lernen. Die müssen viel lernen von denen, die lang dabei sind. Und das stimmt auch ein bisschen. Und ich möchte auch so sagen, ihr gründet gerade hier neu. Die, die lange im Glauben unterwegs sind, müssen viel lernen von denen, die anfangen. Anfängergeist ist mit das Heiligste und Kostbarste, was es gibt. Anfängergeist, dich zu öffnen, Dinge zu hinterfragen, Dinge neu denken zu wollen, neu verstehen zu wollen, dich wirklich zu öffnen für die Faszination von Jesus, die niemals identisch ist mit dem, was du hast und tust und denkst und fühlst, die immer mehr ist. Und das ist ein wesentlicher Gedanke der Theologie. Ein Gedanke, den Theologen entwickelt haben, dass sie sagen, bei allem, was du glaubst, bei allem, was du denkst, bei allem, wie du fromm bist, musst du immer eine Unterscheidung treffen. Du musst unterscheiden zwischen der Quelle deiner Faszination und deinem Fasziniertsein. Du musst unterscheiden zwischen Jesus selbst und deinem Jesusbild. Du musst unterscheiden zwischen Gott und deinen theologischen Gedanken über Gott. Und wenn du diesen Unterschied nicht mehr machst, dann bleibst du stecken in deinem Begriffen haben und verschließt dich dafür, von Gott je neu und neu ergriffen zu werden. Und dieser theologische Gedanke, den braucht der Glaube, den braucht die Frömmigkeit. Es gibt nicht viele Theologen auf der Welt und für vieles im Glauben ist das auch alles gar nicht nötig. Und je mehr Theologen in einer Gemeinde, umso schwieriger ist das. Du kannst Dinge versalzen und du kannst zu viele Gewürze und so. Also hier, ganz bescheiden, Theologen, wenige und sag denen auch, wenn sie ruhig sein sollen, ich sehe, die Uhr läuft auch ab, ist alles gut. Aber das bisschen Gewürz, so unterscheide immer zwischen der Quelle deiner Faszination und deinem Fasziniertsein, zwischen Jesus selbst und dein Jesusbildern. Ich komme zum Schluss. Hindert Theologie am Glauben? Macht Theologie den Glauben kaputt? Gibt es das? Kann das vorkommen? Jetzt nach 25 Jahren Theologie treiben, naja, ich bin da nicht unbefangen, klar, ne? Hört das kritisch, ich bin ja parteiisch. aber ich sage es trotzdem in aller Einfalt. Erstens, ja, klar, es werden theologische Hütten gebaut, klar. Theologische Hütten, die an die Stelle Jesu treten sollen. So, und das funktioniert nicht, das ist es nicht und nie. Und diese theologischen Hütten sind liberale Hütten, fundamentalistische Hütten, konfessionelle Hütten, traditionelle Hütten, moderne Hütten. Jede Theologie ist falsch, die dir den Blick auf Jesus Christus verdunkelt. Aber es gibt so viel gute Theologie, so viel gute theologische Bücher. Du kannst jeden Tag ein theologisches Buch lesen und bis zu deinem Tod wirst du jeden Tag ein gutes finden. Bücher, Gedanken, die dir den Blick öffnen wollen für mehr, die den Weg wieder freimachen für Jesus Christus. Es gibt so viel Hallo-Wach-Weckruf-Theologie, die dir diesen Unterschied einprägt. Verwechsle niemals dein Fasziniertsein mit ihm, mit Gott. So kann Theologie funktionieren und dann kann Theologie ein Segen sein, die dich nicht vom Glauben wegführt, die dir das Angesicht Jesu nicht verhüllt und nicht verstellt, sondern die dich hineinnimmt auf dem Weg, sodass du verstehst, Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Der Satz wird manchmal so verstanden, als würde er heißen, er ist das Ziel, die Wahrheit und das Leben, er ist der Weg. Bei Jesus ankommen heißt nicht an einem Ziel sein, wo du alle Bewegungen und alle Suchen und Fragen einstellst. Bei ihm ankommen heißt, dich auf dem Weg zu machen und mit ihm zu gehen und nach ihm zu suchen und nach ihm zu fragen und so dich zu öffnen und so bereit sein, Veränderung zu erfahren, wie es ganz am Anfang eines Glaubenswegs ist. Und Theologie, die dich in diese Richtung mit hineinnimmt und die dich auf den Weg zu Jesus und mit Jesus führt, die wird deinem Glauben nicht schaden. Ich bete. Und Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir vom Herzen, dass du Menschen hast in allen Bereichen, in der Musik, in der Technik, im Menschlichen, im Sozialen, in so vielen Bereichen der Erziehung, der Kunst und der Kultur. Und dass du dir auch Theologen hältst, dass du sie aushältst und erträgst und dass du sie auch förderst und inspiriertest, dass du sie benutzt, dass du sie gebrauchen kannst, dass dein Reich wächst, dass das, was du tust in dieser Welt, etwas sichtbarer wird, etwas verstehbarer, etwas begreifbarer. Und ich bitte dich, Herr, gib uns gute Theologie voller Demut und Sinn für das Geheimnis, voller Ehrfurcht, voller Bereitschaft, neu zu staunen, voller Bereitschaft, neu aufzubrechen, Dinge in Frage zu stellen, die sich auserzählt haben, die nicht mehr begriffen, sondern nur noch gesagt werden. Gib uns gute Theologie und in all dem werde du uns groß. Du in deiner unerschöpflichen Faszination, in deiner Güte und Barmherzigkeit, du die Liebe in Person. Ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für unsere Gemeinschaft. Segne und begleite uns heute. Amen.